unsere Freundin aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, auf unerschütterlichen Grundlagen,
Wir werden nicht ruhen, bis ganz Deutschland wieder vereint ist.
Wir erleben tief bewegt, dass sich die Berliner Mauer endlich für alle unsere Landsleute öffnet.
Wahnsinnig, kann ich das sagen, ja?
Wahnsinnig, und eine Begrüßung ist das. Also, wir sind, kann man nicht beschreiben.
Als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe von Ines Godatzka im Auftrag des Landesheimatbunds Sachsen-Anhalt. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dort, wo früher Stacheldraht und Wachtürme die Freiheit der Menschen beschnitten, verläuft heute das grüne Band. Es ist Erinnerungsort und nationales Naturmonument gleichermaßen, und erstreckt sich allein zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über 343 Kilometer. Wer hier mit den Menschen ins Gespräch kommt, muss auch 4 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR nicht lange suchen, bis er auf Spuren der Teilung stößt. Die Journalistin Ines Godatzka hat die DDR als Kind und Jugendliche noch erlebt. Seit vielen Jahren befasst sie sich mit der deutschen Teilung. Sie hat ja auch mein Leben in der DDR geprägt, sagt sie. Die persönliche Nähe zum Thema sieht sie als Vorteil. So bekommt sie einen leichteren Zugang zu den Menschen. Für diesen Podcast hat sie mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Ost und West gesprochen, über deren Leben an und mit dieser früheren Grenze. Und über eine Grenze, die oft bis heute nachwirkt. Bei ihren Recherchen ist Ines Godatzka in vielen ehemaligen Grenzgemeinden unterwegs gewesen. Erste Ergebnisse sind zu einem Buch geworden, das 2023 erschienen ist. Im Lauf der Zeit entstand zwischen der Autorin und ihren Gesprächspartnern eine emotionale Verbindung, die zu offenen und sehr authentischen Schilderungen beitrug. Und zu der Idee, mit dem so entstandenen, umfangreichen Tonmaterial diese Podcast-Reihe zu starten. In dieser Folge Inge Jacobs über ihr Aufwachsen im einstigen Doppeldorf Böckwitz-Zicheri, über die Zwangsaussiedlung ihrer Familie und über eine Flucht, an deren Ende auch eine Rückkehr steht.
Ja, also die Gaststätte stand direkt an der Grenze und zum Teil auf der Grenze mit den Wirtschaftsgebäuden. Und da hatte sich unter Fluchtwilligen herumgesprochen, ihr müsst da in Böckwitz in der Gaststätte einkehren, was trinken, dann geht er zur Toilette, die damals ein Plumpsklo war im Stall, und dann geht er durch ein Fenster und dann seid ihr schon in Westdeutschland. Das haben viele genutzt, bis es dann natürlich vorbei war. Ja, hier stand die Schmiede, die grenzte auch direkt da an das Gartengrundstück da. Das war dann schon Westdeutschland, hier war Ostdeutschland. Und da sind auch viele über den Hof geflüchtet oder nur hin und her gegangen.
Bis wohin durftet ihr? Zu
Grenz? Das zeige ich dir gleich. Mhm. Das war das letzte Haus hier in Zicheri vor der Grenze, das auch immer bewohnt war.
Ja, also die Leute haben dann direkt an einer Mauer gelebt, oder?
Ja, die hatten ihren Garten direkt an der Mauer.
Ah, okay.
Und dieses eine linke Haus, das war tatsächlich an Berliner vermietet oder verkauft.
Ja.
Und die sind dann in den Ferien hier nach Zicheri gekommen und haben dann wieder an der Mauer gelebt. So, jetzt sind wir schon direkt an der Grenze.
Hier stand also eine Mauer.
Also der Schlagbaum, von dem ich vorhin geredet habe, zu dem wir noch gehen konnten, der stand da, wo das Schild Böckwitz ist.
Ja, okay. Hier war Schluss.
Dann genau. So, da wurde hier in den 50er Jahren der Stein Deutschland ist unteilbar aufgestellt.
Ja.
Da habe ich noch als Grundschulkind dann auch gesungen.
Zicheri, 17.06.1958,
würde ich sagen. Da war ich 7 Jahre alt.
Ja.
Na?
Ja.
Hier ist ja am 17. Juni dann zum Gedenken an den Aufstand in Berlin jedes Jahr immer eine große Feier abgehalten worden.
Ah, okay. Ja, ja, dann gab es ja hier auch keinen Verkehr, ne?
Nee, hier war die Welt zu Ende.
Durch die Kindheitserinnerungen von Inge Jacobs verläuft ein Bruch. Er teilt ihr Leben, ihre Identität in zwei Hälften. Grund dafür ist ihre Familiengeschichte, die eng mit dem Doppeldorf Böckwitz-Zicheri verbunden ist. Durch diese beiden winzigen Orte verlief von jeher eine historische Grenze, doch ihre Bewohnerinnen und Bewohner verstanden sich trotzdem stets als Einheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Leben der Menschen in Böckwitz-Zicheri und damit auch das der Familie von Inge Jacobs auf den Kopf gestellt. 1945, als die Alliierten Deutschland in Sektoren aufteilten, wurde Zicheri durch die Grenzziehung zu einer letzten Bastion der freien Welt. Und Böckwitz, der Geburtsort von Inge Jacobs, lag plötzlich hinter dem eisernen Vorhang.
Ich treffe Inge Jacobs an einem grauen Wintertag. Sie ist eine zierliche Frau, die gut reden und gut zuhören kann. Das Haus, in dem sie mit ihrem Mann Hartmut lebt, liegt in Zicheri im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. Von hier aus erreicht man nach einer halben Autostunde das VW-Werk in Wolfsburg. Nur ein kurzer Fußmarsch ist es bis zur Landesgrenze von Sachsen-Anhalt. Hier beginnt die Altmark. Und hier beginnt auch die Geschichte von Inge Jacobs.
Heute ist der
15. Januar. Es ist ein Gedenktag.
Oh, hilf mir.
Heute vor 35 Jahren wurde in Berlin die Stasi-Zentrale gestürmt. Und da habe ich so gedacht, wie gut, dass dieses Gespenst Stasi beseitigt wurde, damals durch die friedliche Revolution.
Das stimmt.
Bei meinen Eltern eben 1952 ist es anders abgelaufen.
Ja.
Die haben eben auch sehr unter dem Machtmissbrauch der DDR-Oberen gelitten, ihr Leben lang. Aber sie hatten nirgendwo einen Kanal, mal ja irgendwo ihre Wut auszudrücken. Sie haben diese Wut unterdrückt und darum wurde auch über unsere Familiengeschichte wenig gesprochen.
Bevor wir über eure Familiengeschichte ein bisschen genauer reden, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du heißt und ein bisschen was zum familiären Hintergrund erzählen.
Also mein Name ist Inge Jacobs, geborene Brohmann. Ich wurde 1951 im August in Böckwitz, in einem klitzekleinen Dorf in der Altmark, in der jungen DDR geboren. Meine Eltern betrieben dort, auch meine Großeltern, Urgroßeltern, viele, viele Generationen, betrieben dort einen für damalige Verhältnisse relativ großen landwirtschaftlichen Betrieb.
Also ihr seid alteingesessen gewesen.
Alteingesessen. Und das war so die Berufung auch für meine Familie. Mein Vater wollte Landwirt werden. Und der hat darauf hingefiebert. Und er war ja noch keine 30 Jahre alt. Und meine Schwester, 4 Jahre 1952, also die ist 48 geboren. Ich bin 51 geboren. Wir beide sind so richtig in eine ländliche Bauernfamilie hineingeboren
worden. Wann sind eure Eltern geboren? In welchem Jahr?
Beide 1923.
Und ihr hattet in Böckwitz eine große Landwirtschaft mit einem Gutshaus.
Es war ein größeres Bauernhaus.
Bauernhaus.
Es war ein altmärkisches Bauernhaus, die man auch wirklich in anderen Dörfern auch sieht. Zweigeschossig auch. Man hatte ja damals noch viele Bedienstete auf den Höfen, weil alles Handarbeit war. Und die mussten ja auch alle einen Platz haben. Und das war bei uns auch so. Die große Küche, die große Bauernküche. Und alle saßen zusammen an einem Tisch.
Du hattest es vorhin schon angedeutet, dass deine Eltern auch schon sehr früh Probleme mit der damals neuen Regierung in der DDR hatten.
Meine Eltern waren politisch gar nicht aktiv. Sie waren, sage ich mal, konservativ ausgerichtet. Und haben auch Zeitung gelesen und so, aber sie waren niemals selbst aktiv. Und das fing ja 1945 nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, als Hitler-Deutschland zum Glück von den Siegermächten besiegt worden war, ging das ja zwischen Böckwitz und Zicherie erstmal schon politisch ja in eine Richtung, die meine Eltern ja schon bedrohlich fanden. Also Zicherie und Böckwitz lagen so mitten in Deutschland, dass als sich die Siegermächte überlegt hatten, wo sie ihre Besatzungszonen territorial abgrenzen wollten, haben sie alte, ganz alte Grenzen genommen. Und so auch die Grenze zwischen dem Königreich Hannover und dem Königreich Preußen. Und die verlief schon immer zwischen Böckwitz und Zicherie. Aber das war eine Grenze, die keine Rolle spielte. Die beiden Dörfer Zicherie und Böckwitz sind Doppeldörfer. Es sind wirklich Zwillingsdörfer gewesen. Die Bebauung ging ineinander über. Man wusste eigentlich gar nicht, wo Zicherie aufhört und Böckwitz anfängt und umgekehrt.
Man hat also gemeinsam gelebt.
Man hat alles gemeinsam gemacht. Es gab auch nur eine Schule für beide Dörfer, die in Böckwitz war. Es gab einen gemeinsamen Schützenverein. Es wurde Fußball im Verein zusammengespielt. Und natürlich, man kam ja in der Zeit noch nicht so viel umher. Man heiratete untereinander und die ganze Verwandtschaft war hier im Umkreis, sage ich mal, 30 Kilometer verstreut. Ne?
Die Sektorengrenze hat das also quasi von einem Tag auf den anderen verändert?
Ja, ja. Da kamen dann nach Böckwitz hinein die russischen Besatzungssoldaten, klar. Und hier auf Zicheria-Seite waren es die britischen Besatzungssoldaten. Und dann wurde schon mal ein Schlagbaum zwischen Zicherie und Böckwitz errichtet. Es war nur ein einfacher Holzstamm. Und die russischen Soldaten lagen bei Bövings unter einem Dach immer direkt an der Grenze, hatten sich da hingelegt.
Wer sind Bövings?
Die hatten Bövings, das waren die, die eine Schmiede hatten dort direkt mit ihrem Gebäude an und auf der Grenze. Ja. Und die mussten dann halt ihre Räume auch zur Verfügung stellen. Und da hatten sich dann die russischen Soldaten das bequem gemacht, um die neue Grenze zu bewachen. Es waren ja auch junge Leute, die eigentlich auch nicht wussten, was das sollte.
Inge Jacobs war noch ein Kleinkind, als sich für ihre Familie alles änderte. Im Mai 1952 organisierten die DDR-Behörden die erste große Zwangsaussiedlung entlang der innerdeutschen Grenze. Einer der offiziellen Tarnnamen: Aktion Ungeziefer. 1961 sollte eine weitere Welle folgen. Beide Male wurden Listen mit Namen von Menschen erstellt, die der DDR angeblich feindlich gesonnen waren. Offizielle Kriterien gab es nicht. Die Denunziation durch einen Nachbarn konnte ausreichen. In den Grenzgemeinden ging die Angst um. Schätzungen zufolge waren von den Zwangsaussiedlungen insgesamt rund 12.000 Menschen betroffen.
Ja, man muss ein ganz bisschen politisch gucken. 1952 hatte Josef Stalin, der Staatsführer von der Sowjetunion, den westlichen Besatzungsmächten und Adenauer ein Angebot gemacht zur Wiedervereinigung. Die Westmächte sind nicht darauf eingegangen, weil sie als Bedingung hatten, wenn, ja, gerne, aber dann nur mit freien Wahlen in ganz Deutschland. Stalin hat für sich dann entschieden, jetzt machen wir die Grenze richtig dicht. Und dann fing es an mit den Repressalien an der neuen deutsch-deutschen Grenze.
Auf der man sich bis dahin eigentlich, obwohl es einen Grenzzaun schon gab oder eine Barriere,
ja,
eigentlich noch so relativ frei hätte hin und her, ja, bewegen können. Ne?
Man hat das Ganze noch ein bisschen belächelt vielleicht auch, ja, da dieser Holzbalken mitten im Dorf, ne, und jeder kannte so seinen Schleichweg über die grüne Wiese. Aber 1952 änderte sich kolossal im Mai schon etwas, als aus Böckwitz drei Familien abgeholt wurden in einer Nacht- und Nebelaktion. Und man auch nicht wusste, wo die abgeblieben waren. Und da war natürlich schon die Angst im Dorf. Das war Mai 52. Aber jeder hoffte natürlich, dass der Spuk vielleicht doch zu Ende ist damit. Und es war aber, kam aber für, auch für meine Familie anders. Also drei Familien wurden im Mai zwangsausgesiedelt und im Juni kam dann die zweite Aussiedlung. Da waren vier Familien aus Böckwitz dran. Und zwar immer auch die großen Eigentümer der Bauernhöfe. Also die, es verlief so am 6. Juni 1952, dass unbekannte Männer in unsere bäuerliche Küche gestürmt sind und mitgeteilt haben, dass wir mittags mit einem LKW abgeholt werden und dass wir die notwendigsten Sachen, Bett und Tisch und Stuhl, packen könnten und wir würden dann abtransportiert. Und natürlich gab es da Nachfragen und ungläubiges Gucken und auch Tränen. Wohin denn? Und darauf gab es keine Antwort. Wohin?
Und gab es eine Antwort darauf, warum?
Warum nicht? Es gab keine Erklärung. Wir haben später in der Stasi-Zentrale nachgeforscht und da gab es einen Dreizeiler, warum wir auch zwangsausgesiedelt wurden. Da stand drin äußerst reaktionäre Einstellung zur jungen DDR und ja, solche Sachen, ne? In Kurzform.
Das heißt, deine Eltern haben eigentlich nie einen richtigen Grund genannt gekriegt. Sondern wurden eben vor die vollendete Tatsache gestellt. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wer gehörte zu diesem Arrangement?
Ja. Also bei meiner Familie waren es meine Eltern, damals beide 29 Jahre alt, meine Oma väterlicherseits, die war Anfang 60, mein Opa war verstorben schon und mein Vater hatte gerade den Betrieb übernommen. Und natürlich die Bediensteten waren noch da. Aber unsere Nachbarn, Arenkens, die hatten auch einen ganz soliden Bauernhof. Auch die wurden genau am gleichen Tag wie wir mit ihrem fast erwachsenen Sohn auch mit uns in einem extra LKW abtransportiert.
Direkt neben dem Gehöft von Inge Jakobs Familie in Böckwitz lag der Arenkenshof. Beide Bauernhäuser standen direkt nebeneinander und waren fast baugleich. Die Familien kannten sich gut. Mutter Arenkens war die Patentante von Inge Jakobs Schwester Margarete. Paul, der damals 20-jährige Arenkens Sohn, wurde ebenfalls zwangsausgesiedelt. Ironie des Schicksals? Zwar war damit seine Karriere als Landwirt beendet, aber er konnte sich nun endlich der Kunst zuwenden. Später wurde er in der DDR als Schauspieler und Operettensänger berühmt.
Paul Arenkens ist auch in die Landwirtschaft hineingeboren und er wäre auch Landwirt geworden, weil er die Ausbildung schon angefangen hatte. Aber sein Herz schlug für die Kunst. Und als dann die Zwangsaussiedlung gewesen war, hat Paul Arenkens diese Chance genutzt, und eine Ausbildung zum Schauspieler begonnen und eine musikalische Ausbildung. Und er war nachher im Metropoltheater mit Festanstellung als Musical-Star vielleicht sogar in seiner Zeit. Ja? Und wenn das DDR-Programm ja Sendungen übertragen hat mit Paul Arenkens, meine Eltern haben nie das DDR-Fernsehen eingeschaltet, aber wenn sich das rumgesprochen hat, dann hieß es immer, Paul kommt heute im Fernsehen. Und dann ja saßen wir alle vorm Fernseher und haben Paul Arenkens dann gesehen.
Du warst zum Zeitpunkt der Zwangsaussiedlung noch sehr klein. Trotzdem sind dir diese ganzen Sachen sehr präsent.
Also geredet haben sie natürlich auch darüber, vor allen Dingen, wenn sie Besuch hatten, die ganze Situation selbst auch durchlebt hatten. Aber so mit uns Kindern haben sie ihre Not also nicht ins Gespräch gebracht, ihre psychische Not mit ihrem Verlust. Sie haben immer zu uns gesagt, wir sollten was lernen. Eine gute Ausbildung, das kann euch keiner nehmen. Aber Hab und Gut, das kann einem genommen werden.
Obwohl die Eltern mit Inge Jacobs und ihrer Schwester nur selten über die Zwangsaussiedlungen gesprochen haben, so fanden sie dennoch einen Weg, das Unrecht, das ihnen widerfahren war, zu dokumentieren und es so auch für ihre Töchter anschaulich zu machen und zu überliefern.
Meine Mutter hat mir, da muss ich so 10, 11 gewesen sein und meiner Schwester auch, ein Fotoalbum geschenkt. Und zwar mit Bildern unserer Kindheit. Sie hat unsere Familiengeschichte aufgeschrieben. Sehr objektiv und neutral, aber mit vielen, vielen Fakten. Mit den einzelnen Stationen, wie die ganze Zwangsaussiedlung abgelaufen ist. Und das ist heute natürlich ein ganz wichtiges Zeitdokument.
Kannst du erzählen, was am 6. Juni 1952 genau passiert ist und wie sich das abgespielt hat?
Also das weiß ich schon sehr genau. Das ist also seit Kindheitstagen schon bei mir im Erinnerungsgedächtnis festgemeißelt. Also es war so, dass eben Männer, fremde Männer bei uns in die Küche kamen und dann uns mitgeteilt haben, dass wir innerhalb von kürzester Zeit abgeholt werden mit LKWs innerhalb von 3-4 Stunden und dass das Nötigste eingepackt werden kann. Und dann gab es keine Antworten auf Fragen, wohin und warum vor allen Dingen auch. Ja, dann kamen sogar 2 LKW auf den Hof gefahren. Und da mussten wir halt da Platz nehmen und dann wurden die kleinen Habseligkeiten da, die mitgenommen werden konnten, verladen. Und meine Oma kam in einen extra LKW, die durfte wohl auch ein bisschen mitnehmen, ihr alten Teil oder irgend sowas, wie sich das früher nannte. Und dann ging es auf eine Fahrt, wohin wusste damals keiner. Dann ging es zu einem ganz entlegenen Bahnhof, gar nicht mal so weit, knapp 40 Kilometer von Böckwitz entfernt und kamen in Miesterhorst an. Da gibt es tatsächlich einen Bahnhof, der sehr, sehr versteckt liegt. Ja, da wurde dann alles entladen und da sahen dann meine Eltern und meine Oma kam dann auch dahin, dass da schon viele andere standen. 80 Familien standen da. Genauso traumatisiert wie auch meine Eltern und Oma. Und es gab immer noch keine Erklärung, warum sie da stehen mussten. Alle waren ratlos. Und dann kam ein Sonderzug angefahren. Und in diesen Sonderzug mussten alle steigen. Auch das Mobiliar wurde da im Güterwagen verladen. Die Fahrt los, dann ging es schon in den Abend, in die Nacht hinein und dann fuhr man und keiner wusste, wohin. Und dann breitete sich Panik aus, weil dann so sich ein Gerücht verbreitete, dass es nach Sibirien geht. Und das war wohl eine ganz, ganz kritische Situation, weil das hat meine Mutter mal erzählt, da hatte sie für sich entschieden, das macht sie nicht mit. Sie sind halt alle alleine gewesen mit ihrem ganz großen Trauma und der Zug fuhr und fuhr. Dann hielt der Zug in Nordsachsen. Und dort mussten alle Familien aussteigen und wurden dann verteilt auf Familien in den umliegenden Dörfern und Städten. Diese Familien mussten diese entwurzelten Menschen aufnehmen. Die waren natürlich auch nicht gefragt worden, ob sie da Lust drauf hätten. Jedenfalls kriegten wir die Zuweisung Bad Düben bei einer Familie Söllner. Und da ging es dorthin. Und dann waren wir halt zu fünft bei der Familie Söllner plötzlich.
Was hat man dieser Familie erzählt, wer ihr seid, woher ihr kommt?
Ja, das war natürlich dann auch, dass wir Kriminelle seien, die aus dem Grenzgebiet entfernt werden müssten, um den Staat sicher zu machen.
Was habt ihr bei der Familie vorgefunden?
Ja, da habe ich auch leider zu wenig gefragt. Ich weiß nur, dass wir im oberen Geschoss wohl 2 Zimmer hatten, vermute ich. Und mein Vater kriegte dann gleich den Auftrag, in Bitterfeld im Chemiekombinat zu arbeiten. Der musste also gleich antreten zur Arbeit. Und das hat er natürlich gemacht. Die Familie Söllner muss sich irgendwie um meine Familie gekümmert haben. Jedenfalls haben sie dort keine Not gelitten, das muss man ehrlich sagen.
Auch ein großes Glück.
Ein großes Glück für uns, denn da gab es ganz andere Beispiele, die ich auch kenne, wo die Familien quasi ja, in irgendwelchen Ställen untergebracht wurden oder Futterküche nannte man das früher, äußerst primitiv natürlich. Ne?
Die Eltern von Inge Jacobs standen unter einem enormen psychischen Druck. Einerseits waren sie selbst unter Schock und ohnmächtig angesichts der staatlichen Willkür, der sie ausgesetzt waren. Heimat- und besitzlos geworden, mussten sie zugleich versuchen, für ihre Kinder eine Art Alltag aufrechtzuerhalten. Der Vater, Heinrich Brohmann, war es als Landwirt gewohnt, selbstbestimmt zu arbeiten und große Teile des Tages an frischer Luft tätig zu sein. Auch deshalb litt er stark unter der Arbeit im Chemiekombinat Bitterfeld.
Das muss eine unheimliche psychische und physische Belastung gewesen sein. Jedenfalls hat er einen derart starken Hautausschlag gekriegt, dass er wirklich nicht arbeiten konnte und dann sowas wie eine Krankschreibung wohl hatte. Und das war für meine Eltern dann der Anlass, ja, eine Entscheidung zu treffen. Eine sehr weitreichende Entscheidung, von der sie nicht wussten, wie das Ganze enden würde.
Es war die Entscheidung, die DDR zu verlassen. Getarnt als Familienausflug setzten sich die Brohmanns im August 1952 mit ihren beiden Kindern in Ost-Berlin in eine S-Bahn, die in einen der Westsektoren fuhr. Damit die Tarnung nicht auffiel, mussten sie die Oma in Nordsachsen zurücklassen. Eine schwere Entscheidung.
Und dann standen sie in West-Berlin mit einem Handtäschchen und zwei kleinen Kindern und keinem Geld und keinen Papieren. Aber es ging vielen damals so. Es kamen sehr, sehr, sehr viele Menschen in West-Berlin an, die alle geflüchtet waren. Ja, und dann hieß es, ja, Herr Brohmann, Sie gehen nach Nordrhein-Westfalen mit Ihrer Familie. Da werden im Bergbau Arbeiter gebraucht und da gibt's Wohnraum und da können Sie sich ansiedeln. Ja, da brach wieder eine kleine Welt, eine große Welt zusammen. Da wollten sie auch nicht hin. Sie hatten so ein starkes Heimatgefühl, sie wollten zurück. Und das war erstmal Zicherie, weil sie wussten, dass der Onkel meiner Mutter dort lebte. Und dann haben sie tatsächlich hier vom Zicherier Bürgermeister eine Bürgschaft angefordert. Und der Zicherier Bürgermeister hat ihnen eine Bürgschaft ausgestellt, dass es für meinen Vater hier Arbeit gäbe. Und dann haben sie dieses Dokument da hingelegt und haben nicht mehr gewartet, sind einfach abgereist nach Zicherie.
Das heißt, sie haben Zicherie vermutlich auch gewählt, weil sie damit Böckwitz und ihrer alten Heimat, ihrem Haus zumindest optisch näher kommen konnten, weil sie es ja sehen konnten aus Zicherie. Ne?
Sie konnten es fast sehen. Also ich habe ja vorhin erzählt, es ist ein Zwillingsdorf, es war alles so nah. Und vor allen Dingen war ihnen Zicherie ja absolut vertraut, ne, durch die Zeit. Und sie haben auch ehrlich gesagt da noch nicht geglaubt, dass das mit der DDR lange gehen wird.
Sie haben also damals nicht geahnt, für wie lange sie eigentlich von ihrem Haus und ihrer vertrauten Umgebung in Böckwitz getrennt sein werden?
Überhaupt nicht. Das haben sie so nicht vermutet.
Die ersten Jahre in der freien Welt waren schwer für die Brohmanns. Zwar erhielten sie in Zicherie Hilfe von Verwandten, die bereits dort lebten, aber mehr als ein Zimmer für vier Personen war anfangs nicht möglich. Der kleine Ort war vollkommen überfüllt.
Es waren ja die ganzen Flüchtlinge, Ostflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg noch hier im Ort. Zicherie hatte, 150 Einwohner, aber zu der Zeit über 400. Es war alles vollgestopft mit Menschen, ja. Aber da der Onkel hat uns dann aufgenommen, ja, und Mein Vater hat dann erstmal bei seiner Schwester auf dem Bauernhof für ein Stück Butter und ein bisschen Brot gearbeitet. Ne? Mhm. Denn Geld hatten die auch alle nicht, dass die großen Mitarbeiter einstellen konnten. Mhm. Aber es reichte zum Überleben irgendwie. Wir waren ein Jahr da bei diesem Onkel in diesem Zimmer. Dann sind wir innerhalb von Zicherie umgezogen zu also Nichtverwandten, die dann zwei Zimmer uns anbieten konnten. Das war dann schon mal Luxus.
Und dann hatten die Bromanns einfach Glück.
Und zwar kriegten wir aus dem Land Schweden ein Schwedenhaus geschenkt.
Das musst du erklären.
Ja, das versteht. Das ist für mich so selbstverständlich. Es gibt in Zicherie drei Schwedenhäuser. Und das ist hier im Sprachgebrauch ein ganz normales Wort. Also Schwedenhaus bedeutet, dass Schweden etliche Häuser gespendet hat an Flüchtlinge aus der DDR, die solch ein Schicksal hatten. Und diese, so wie wir mussten nur ein Grundstück vorweisen und den Keller zu dem Haus mauern lassen. Aber das Haus selber, das ist ein Holzhaus gewesen, das kam aus Schweden angereist. Ein ganz süßes, kleines Haus, circa 100 Quadratmeter.
1955 zogen die Bromanns in das Schwedenhaus ein. Inge Jacobs war damals 4, ihre Schwester Margarete 7 Jahre alt. Im Lauf der folgenden Monate und Jahre wurde das Haus voller.
Aber meine Oma Bertha, also die Mutter meines Vaters, die wir in Bad Düben bei Frau Söllner zurücklassen mussten, die kam nach, als wir unser Schwedenhaus hatten, sie war ja Rentnerin, kam legal dann mit ihren paar Möbeln, die sie ja auch mitnehmen konnte, mit ihrem sogenannten alten Teil. Und dann war sie natürlich auch bei uns im Schwedenhaus, kriegte ihr eigenes Zimmer. Und dann gab es noch ein ganz kleines Kämmerchen, das ja so ein halbes Zimmer vielleicht. Das wurde auch noch belegt, weil meine Oma mütterlicherseits, die lebte ja in Jahrstedt und die musste ja auch ihren Hof, ihren kleinen Hof abgeben, wurde auch kollektiviert und sie hatte niemanden mehr. Das war jetzt schon 1961. Und dann hörte sie, dass in Berlin die Mauer gebaut wird. Sie setzt alles auf eine Karte. Sie flüchtet über die Grenze, die damals schon sehr gesichert war. Ne? Und sie kannte sich im Drömling bestens aus. Sie hat nur ihren Cousin eingeweiht, mit dem sie dann Richtung Drömling gefahren ist. Und sie hatten sich auch so ja, überlegt, wenn sie kontrolliert würden. Damals waren ja schon deutschen Grenzsoldaten da an der Grenze, dass sie sagen, sie wollten die Weide reparieren oder mal gucken, was da gemacht werden muss. Und dann hat der Cousin sie bis tief in den Drömling hinein, weit hinter Kaiserwinkel noch. Das ist also wirklich ja schon mystisches Gebiet. Also da möchte man abends nicht alleine sein. Aber sie musste ja dann den letzten Rest alleine bewältigen. Dann ist sie auf dem Bauch robbend Richtung Grenzzaun gekrochen quasi. Weil sie wusste nicht genau, wann die Patrouillen da lang gingen. Und vor allen Dingen hatte sie Angst vor den Grenzhunden. Weil die Hunde wurden dann freigelassen. Und das war auch ihre große Angst. Dass sie erschossen wird, das hatte sie einkalkuliert. Aber so mit den Hunden, das hat sie mir auch mal erzählt. Das fand sie ganz furchtbar. Sie ist aber dann unbeschadet über die Grenze gekommen und war dann auch verwirrt, war durch diesen ganzen Stress und ist dann in Kaiserwinkel in der Kneipe irgendwann angekommen. Und da hat der Bundesgrenzschutz sie aufgegabelt. Und die haben sie dann erstmal beruhigt. Jedenfalls stand Oma im Oktober 1961 dann auch vor unserer Tür. Sie stand dann da und dann ja, hat Oma das ganz kleine Zimmerchen gekriegt und dann war das Haus rappelvoll, aber gemütlich.
Du sagtest mal, dass deine Eltern hier einen Freundeskreis hatten, der aber sich zum Teil auch aus Flüchtlingen speiste. Ja. Das heißt also, die Nähe die man vielleicht dazu gespürt hat, dass Leute eine Verwandtschaft hatten, das gab es.
Ja, natürlich. Ich hatte ja vorhin schon mal die Schmiede Böving erwähnt, die ja direkt an und auf der Grenze stand mit den Gebäuden, die dann auch natürlich gleich zwangsausgesiedelt wurden. Oder auch die Gastwirtschaft, die auch direkt an und auf der Grenze stand. Diese Familie, die waren in der gleichen Situation, auch jung und zwei kleine Kinder, die wurden natürlich auch zwangsausgesiedelt. Ne?
Und die lebten dann auch hier?
Ja, die kamen, also jeder hat natürlich eine eigene Geschichte, aber dieser Schmied, der war dann auch in Zicherie und das war der beste Freund meines Vaters. Der hat dann seine Schmiede hier in Zicherie wieder aufbauen können, muss man sagen, weil die Zicherier ihm geholfen haben, seine ganze Schmiedeausrüstung noch im letzten Moment in den Westen zu schmuggeln. Und dann hat dieser Walter Böving hier in Zicherie sich eine neue Schmiede aufgebaut. Und das, würde ich mal sagen, war die Psychotherapiestätte für die Männer, die alle dieses so erlitten haben. Die haben sich da oft getroffen und haben über ihr Schicksal auch gesprochen.
In der Schmiede?
In der Schmiede, ja.
Ah. Okay.
Und das hat ihm sicherlich Halt gegeben, weil es doch viele waren, also naja, im kleinen Rahmen schon, aber es waren ja doch hier in Zicherie, war es ja eine Schicksalsgemeinschaft, die das auch verstanden haben, was die Einzelnen so durchgemacht haben.
Das heißt, man war sich da untereinander nah.
Ja, das kann man sagen.
Inge Jacobs und ihre Schwester sind in Zicherie direkt an und mit der innerdeutschen Grenze aufgewachsen. Fast hätten sie den elterlichen Hof in Böckwitz sehen können. Welche Rolle spielte die Grenze im Alltag für die Kinder im Ort?
Zur Grenze wurde immer gepilgert. Auch am Sonntag bin ich mit meiner Freundin hier aus Zicherie zur Grenze. Aber es war eine entspannte Situation für uns. Wir haben uns dann da auf den Schlachtbaum gesetzt, hier weit genug von der Grenze entfernt, haben dann rübergewunken zu den Fopos und so. Und dann fanden wir es schon interessant, wenn die mal zurückgewunken haben. Das war dann die Sensation. Die durften ja keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Aber sie waren ja ziemlich dicht dran. Und es war immer sehr viel Besucherverkehr an der Grenze. Und hier in dem Ort, wir waren ja abgeschnitten in östlicher Richtung. Und da war sonntags wirklich auch immer ein bisschen was los. Da kamen eben die Touristen, haben sich Grenze angeguckt. Und da sind wir auch sonntags oft hingegangen und haben da geguckt, was da so los war.
Und wie weit durften die Zicherier an die alte Staatsgrenze?
Ja,
an die
ziemlich dicht dran. Ich sag mal, 5 Meter vom Stacheldraht entfernt war ein Schlagbaum von westdeutscher Seite, vom Bundesgrenzschutz, aufgebaut, so eine Holzkonstruktion. Und da konnte man sich schön oben draufsetzen, so für Kinder. War rot-weiß angestrichen.
Und da durftet ihr auch hin?
Da durften wir noch hin. Man durfte aber dann nicht weiter. Ne? Ja. Und das wussten wir als Kind. Da hatten wir auch großen Respekt. Das war uns eingeimpft worden, dass wir nicht so aus Übermut mal Richtung Kaiserwinkel zum Beispiel gab es lange nur einen Graben und den Todesstreifen. Dass eben die ganze Grenze hermetisch mit Zäunen abgeriegelt war, das kam dann erst später. Das haben wir nicht gemacht, weil ich auch wusste, dass da schon mal ein Journalist in Zicherie erschossen wurde an der Grenze.
Der damals 49-jährige Journalist Kurt Lichtenstein war Redakteur bei der Westfälischen Rundschau. Seine Redaktion hatte ihn beauftragt, eine Reportage über die innerdeutsche Grenze zu schreiben. Als er am 12. Oktober 1961 in seinem Auto die Gemeinde Zicherie erreichte, versuchte er am Feldrand mit ostdeutschen Landarbeitern ins Gespräch zu kommen. Dabei geriet er auf DDR-Gebiet und wurde von 2 Grenzsoldaten erschossen. Die Schützen waren 18 und 19 Jahre alt.
Da hieß es nur, ihr bleibt zu Hause heute bei meinen Eltern. Ihr geht da nicht hin, da ist jemand an der Grenze erschossen worden. Das wussten sie. Und da wollte ich da auch nicht hin. Also das war dann, ja. Ne? Ich hatte auch vorher schon mal gehört, dass da Kühe auf den Minen explodiert worden waren, hier aus Westdeutschland, die dann mal ausgebrochen waren und dann einfach rübergelaufen waren auf den Minenstreifen und dann, 5 Kühe zerfetzt wurden. Ne? Und also das waren für mich waren das gruselige Bilder und das wollte ich auch gar nicht sehen.
Inge Jacobs besuchte die Realschule im nahegelegenen Ort Wittingen und studierte später in Braunschweig Lehramt. Bis zu ihrer Pensionierung war sie als Lehrerin tätig. In ihrem Berufsleben hat sie gelegentlich versucht, über das Unrecht der Zwangsaussiedlungen zu sprechen.
Ich habe da schon auch mal versucht, darüber zu sprechen, warum ich in der DDR geboren wurde und aber in Zicheri aufgewachsen bin. Das wussten die dann natürlich. Und dann habe ich das mal versucht zu erzählen mit der Zwangsaussiedlung. Ja, es gab kaum eine Rückfrage, so nach dem Motto, also so, ja, wirklich, haben wir noch gar nichts von gehört. Aber es hat sich niemand echt dafür interessiert.
Du sagtest, es ist eventuell in erster Linie die Schuld derjenigen, die betroffen waren. Wie meinst du das?
Ja, die Betroffenen selber, so ich sag mal meine Elterngeneration, die waren so traumatisiert, die wollten auch aus ihrer Opferrolle raus. Und darum haben sie wenig erzählt nach außen hin.
Als wir uns das allererste Mal getroffen haben, da hast du deine Geschichte ja auch zum ersten Mal erzählt. Und ich erinnere mich, dass du auch sehr berührt warst. Du hast auch geweint.
Ja.
Und du hast mir schon den Eindruck vermittelt, als ob dich das alles auch sehr anfasst.
Ja.
Kannst du das mal ein bisschen erklären? Warum hat das für dich trotzdem einen emotionalen Bezug?
Ja, also das liegt in erster Linie daran, dass ich selber es nicht gelernt hatte, über unsere familiäre Situation, warum wir in Zicheri sind, zu sprechen. Ich habe das genauso verdrängt wie meine Eltern. Und es war auch immer mal Thema, aber es stand nicht oben an.
Wie viele Menschen in ihrer Generation kann Inge Jacobs noch genau die Gefühle, Gedanken und Stimmungen innerlich abrufen, die sie im November 1989 am Tag der Grenzöffnung empfunden hat. Auch ihre Eltern, Heinrich und Margarete Brohmann, haben diesen Tag noch erlebt.
Ja, es war ungläubig und Freude natürlich und auch so ein Gespanntsein vor allen Dingen. Was kommt jetzt auf uns zu?
Wie war das für deine Eltern?
Die haben auch so ähnlich empfunden. Also es war jetzt nicht gleich so diese Euphorie, sondern mein Vater war, glaube ich, sehr ja, innerlich gespannt und aufgewühlt. Und ja, es kam alles zusammen. Ja, und dann kam der Tag, der 18., dass hier in Zicheri, Böckwitz, die Grenze geöffnet wurde. Und da wurde schon immer gerufen, macht die Grenze auf, macht die Grenze auf. Und da ging es aber noch nicht, weil ja es gab gar keine Straßenverbindung mehr. Es war alles weg und jedenfalls tat sich dann tatsächlich am 18. doch so ein Korridor auf, dass die Menschen aus Böckwitz für eine Stunde mal nach Zicheri durften. Man hat sich in den Arm gelegen, begrüßt. Es war aber nicht so diese große Feierstimmung. So dieses, also es war ungläubig. Also alle waren noch so unter Schock, so nach dem Motto, das kann doch nicht real sein. Früh morgens gab es die Möglichkeit, die Grenze offiziell zu überqueren. Das war aber noch mit diesen ganzen Formalitäten. Man brauchte noch immer ein Visum, man musste noch den Zwangsumtausch leisten. Also man musste die Dokumente beisammen haben. Reisepass, glaube ich, brauchte man auch. Und somit waren wir dann morgens die Ersten und sind dann auch schweigend durchs Dorf gegangen. Wir waren alle irgendwie überfordert mit der Situation. Ja, wir sind dann zu unserem Hof gekommen und da habe ich nur gedacht, mein Gott, wenn das Papa sieht hier. Diese Riesenkloake mit dem riesigen Misthaufen mitten auf dem Hof. Unser Wohnhaus war abgerissen, 1984 noch, die Dächer kaputt. Es war irgendwie schrecklich. Solch einen Blick war ich gar nicht gewöhnt. Und dann sind wir noch zum Konsum marschiert, der hatte schon geöffnet. Und dann haben wir da eine Flasche Sekt gekauft, Rotkäppchensekt. Und noch zwei Flaschen Milch, diese typischen DDR-Flaschen, die wieder befüllbar waren. Die haben wir gekauft von unserem Zwangsumtausch und die haben wir dann als Beweis mit rübergenommen.
Wo sind die Milchflaschen heute?
Die haben wir natürlich sehr gut aufgehoben in unserem Schatzkästchen im Keller. Da stehen so ein paar Relikte und da stehen auch diese Milchflaschen noch. Ja, und die werden wir auch aufbewahren, weil das eigentlich so ein Symbol ist, dass es dann doch sich zum Guten gewendet hat.
Für Heinrich Brohmann, den Vater von Inge Jacobs, war der erste Spaziergang zu seinem ehemaligen Hof ein Schock.
Ich weiß nur, dass mein Vater da geweint hat dann, als er da stand. Es war einfach alles kaputt, alles, woran er mal geglaubt hat. Was die ganze Familie, aber auch mühsam in Generationen so aufgebaut hat. Aber sie hatten so einen gewissen Wohlstand sich schon erarbeitet, die Größe des Hofes. Aber es war jetzt eben nicht so, dass das ihnen alles in den Schoß gefallen ist.
Wusstet ihr, dass das Wohnhaus abgerissen war?
Das wussten wir. Das, weil wir ja Kontakt mit den Cousins noch hatten, oder meine Eltern hatten den Kontakt. Und da haben wir ja später dann auch erfahren, dass der eine Cousin, der bei den Abrissarbeiten helfen musste, von der LPG aus, dass der dann so einen Hausstein von unserem Haus gerettet hat. Das war so ein Stein, in dem die Namen der Bauherren, des Bauherrn Heinrich Brohmann mit seiner Ehefrau Wilhelmine und dann Daten noch eingraviert waren. Und die ist ein bisschen verziert, der Stein, so ein Sandstein, eigentlich ganz, ganz schön. Der hing über dem Haupteingang, über der Haupteingangstür. Und den hat er gerettet und den hat er uns nach der Wende vorbeigebracht.
Nach dem Fall der innerdeutschen Grenze erhielt Familie Brohmann einen Teil ihrer Hofflächen in Böckwitz zurück. Und auch der gerettete Hausstein wurde später einer neuen Bestimmung übergeben.
Und dann haben wir natürlich irgendwann überlegt, was machen wir denn alles mit dieser großen Hoffläche? Und dann haben mein Mann und ich uns entschieden, dass wir aus diesen leerstehenden Stallgebäuden Wohnungen bauen, sozialen Wohnungsbau betreiben, in kleinem Stil natürlich. Aber dann kam irgendwann unsere Tochter, so Anfang der 90er Jahre, die hatte da schon einen Freund, die hat gesagt, wenn die eine Wohnung liegt da ja noch brach rum, da würde ich mit Nico gern einziehen. Wir bauen uns das selber zurecht. Und so ist unsere Tochter erstmal freiwillig da eingezogen.
Das heißt, sie ist von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt gezogen.
Und dann wollten sie ganz bewusst in Böckwitz ansiedeln. Ja, und dann kam es noch, da war dann noch eine Wohnung, die noch nicht ausgebaut war. Da hat dann unser Sohn gesagt, er geht dahin. Der hätte auch von seiner Arbeit aus weltweit irgendwo arbeiten können. Aber er hat sich auch dafür entschieden, sich in Böckwitz anzusiedeln. Und unsere Tochter hat mit ihrem Mann noch ein neues Haus mitten auf der Hoffläche gebaut.
Und der Hausstein?
Der Hausstein steht davor irgendwo. Der ist eingemauert. Den kann man von der Straße aus gut einsehen.
Das ist ja eigentlich eine schöne Wendung des Schicksals, dass deine Kinder, die in Zicherie aufgewachsen sind, jetzt wieder in Böckwitz leben und du ja von Böckwitz nach Zicherie gelangt bist durch die Flucht. Da schließt sich in gewisser Weise ja auch irgendwie ein Kreis.
Ja, das stimmt. Der Kreis hat sich geschlossen und das ist so. Und das haben halt meine Eltern auch noch miterlebt. Und die haben dann auch immer so das Positive dann aus ihrer Familiengeschichte, Familientragödie, aber sie haben daraus dann eine Geschichte geschrieben, würde ich sagen, mit gutem Ausgang. Sie haben auch noch erlebt, dass der erste Urenkel da geboren wurde und sie haben das im Kopf so regeln können, dass das jetzt sich zum Guten gewendet hat, ja? Und haben dann nicht gehadert mit ihrem Schicksal mehr. Jedenfalls nicht öffentlich oder dass man spüren konnte. Nein, sie waren sehr stolz, weil das ein sehr schönes neues Haus geworden ist. Und das war dann nur noch einmal ein bisschen kritisch, als wir aus dem Stall diese Wohnung bauen wollten. Das hat meinem Vater zuerst nicht gefallen, weil das war wirklich dann das ganze Ende des Bauernhofes. Aber nun war die Geschichte für ihn auch auserzählt. Und ich denke mal, sind beide sehr im Frieden gegangen damit, so wie es ist.
Wann sind deine Eltern verstorben?
Ja, mein Vater ist 2006, also noch lange, und meine Mutter erst 2010. Ne? Die haben also und hatten auch viel ihre alten Kontakte in Böckwitz wieder sehr belebt. Und die haben zusammen sich gegenseitig eingeladen. Und die haben wirklich gleich angeknüpft an die Zeit vor der Teilung. Ne? Da war das überhaupt kein Problem.
Wie schätzt du das heute ein zwischen Böckwitz und Sicherie? Ist es da wieder so eine die alte Einheit, wie sie dein Vater noch kennengelernt hat? Würdest du sagen, ist das wieder weitestgehend so oder?
Also das wird sich wahrscheinlich diese Einheit, die unsere Eltern gekannt haben, die wird es nie mehr geben. Das ist klar, weil das der Wandel der Zeit auch ist. Das gibt es ja hier in den Dörfern auch so. Das sind inzwischen auch überwiegend Schlafdörfer, die gehen alle ihrer Arbeit nach und die Kinder sind in der Ganztagsschule. Da findet nicht mehr so viel Dorfleben statt, wie das noch zur Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war. Aber es gibt gute Verbindungen, es gibt auch kleine Freundschaften und es gibt keine offenen Konflikte. Und man begegnet sich überwiegend freundlich, aber sehr mit angehaltener Handbremse, angezogener Handbremse, würde ich sagen. Das wird in dieser Generation noch schwierig sein, dass man zu allen so ein ganz offenes Verhältnis bekommt. In der nächsten Generation, so von unseren Kindern, ist das schon wieder anders, ja. Aber wir sind einfach zu unterschiedlich aufgewachsen.
Nach den Zwangsaussiedlungen in Böckwitz stellte sich irgendwann auch die Frage nach der Verantwortung für das, was geschehen war. Wer hatte die Familien damals denunziert? Wie waren ausgerechnet ihre Namen auf die Listen gekommen?
Man weiß natürlich, wer damals, als diese Zwangsaussiedlung anstanden, wer da zu den Entscheidungsträgern mitgehörte. Ja, es gab ja immer irgendwelche Leute, die gesagt haben, so, sag mal, wer hat den größten Hof, wer muss hier weg und wer schwimmt überhaupt nicht auf unserer Linie und so weiter. Das war schon schnell ausgemacht, sage ich mal. Aber nach 40 Jahren leben die Menschen ja gar nicht mehr. Und jetzt den nachfolgenden Generationen alles anzulasten, das haben meine Eltern nicht gemacht und das mache ich auch nicht. Mhm. Ne? Also wir grüßen uns, wir begegnen uns irgendwie mal zufällig, aber das ist dann nun gerade so mit den Menschen, die aus diesen Familien, so die damals Entscheidungsträger waren, stammen, da kenne ich keine richtige Freundschaft oder so. Die sind eben sehr zurückgezogen heute.
Das, was Familien wie die von Inge Jacobs während der deutschen Teilung erlebt haben, wird heute auf dem ehemaligen Schüttehof in Böckwitz dokumentiert. Der einstige Besitzer, Willi Schütte, hatte sich nach dem Zusammenbruch der DDR entschieden, aus seinem früheren Hof in Böckwitz ein Museum zu machen. Heute engagieren sich dort Bürgerinnen und Bürger aus beiden Ortsteilen ehrenamtlich. Auch für Inge Jacobs ist das zur Herzensangelegenheit geworden.
Also ich zum Beispiel und auch andere, wir treten als Zeitzeugen auf und führen auch oft Gruppen. Also das wird immer mehr nachgefragt statt weniger. Und ja, das war so meine Motivation. Und ich hatte vorher ja über meine Familiengeschichte noch gar nicht öffentlich erzählt. Ich wollte es nicht, weil ich im Inneren doch emotional belastet war und hatte Schwierigkeiten, das zu artikulieren. Dann habe ich auch für mich entschieden, diese Wichtigkeit, heute darüber zu sprechen, für mich ist heute die Hauptantriebsfeder, dass ich meine, dass dieses Mosaiksteinchen Böckwitz-Sicherie so ein krasses Beispiel ist, was passieren kann, wenn demokratische Grundrechte von heute auf morgen dem Individuum entzogen werden. Wenn man willkürlich dem Staat ausgeliefert ist. Und das war in der DDR so. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Das können die sich heute, die jungen Menschen, gar nicht vorstellen, dass man seiner Freiheit so beraubt werden kann. wir sind jetzt schon gleich in der Dorfmitte.
In der Dorfmitte von Böckwitz oder von, nee, von Zicheri?
Das ist noch Zicheri.
Zicheri, ja. Ja, ah ja, jetzt sehe ich das auch.
Jetzt gucken wir schon nach Böckwitz rein.
Ja. Wenn wir jetzt hier stehen, wo war, an welcher Stelle stand das eigentliche Wohnhaus?
Ja, direkt an da, wo diese...
Die Kirschlorbeerhecke?
Kirschlorbeer und da der Pfeiler ist, ah, ne? Okay. Genau da. Ja. Und da ist ja auch diese Tafel eingebaut. Da,
ach da! Ne?
Genau, ja. Da hängt das. Stimmt. Und da stand das Haus.
Verstehe. Ja. Mhm. Und wie ist das, wenn du heute hierher kommst? Ist das für dich schon auch zu Hause oder Heimat oder irgendwas?
Ja, doch, Heimatgefühle habe ich schon. Also ich fühle mich hier mit diesem Fleckchen Erde verbunden, das kann ich so sagen.
Ja.
Das ist der Stein.
Ne? Das ist der Stein, genau. Ja. Warte, jetzt will ich noch mal gucken, was steht da eigentlich? Errichtet ja. Am 12. Mai 1885 von Bauherrn H. Brohmann und dessen Ehefrau Wilhelmine Brohmann, geborene Friedrichs und unseren
Ein- und Ausgangs.
Gott. Ach, okay. Ja. Hm. Ah, verstehe.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl, jetzt das hier an dem Haus der Tochter zu sehen?
Ja, das ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass es immer weitergeht im Leben.
Das war, als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe herausgegeben vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. Autorin Ines Godatzka, Redaktion Christine von Bose und Ines Godatzka. Produktion Hardworker Studios im Lichthaus Halle Saale. Produktionsleitung, Schnitt und Ton Julian Buch. Komposition und Piano des Titeltracks Frieden Julia Buch. Sprecher Peter Godatzka. Die Podcast-Reihe ist Teil des Projekts Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band, das aus Mitteln der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Die Interviews mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen entstanden mit finanzieller Unterstützung des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Johannes Beleites. Die verwendeten O-Töne von Personen der Zeitgeschichte hat das Bundesarchiv Berlin zur Verfügung gestellt. Alle Quellen wurden nach bestem Gewissen geprüft und gekennzeichnet. Bei berechtigten Ansprüchen am in diesem Podcast veröffentlichten Material wird gebeten, sich an die Herausgeber zu wenden. Titelbild: Collage von Nico Ludwig aus Böckwitz. Die in den Shownotes beigefügten Fotos haben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus ihren Privatarchiven zur Verfügung gestellt.